KMU-Tag, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Präsentiert von der Zürcher Kantonalbank.
Cybercrime, Kriminalität im digitalen Raum, bedroht heutzutage das Unternehmen von gross bis klein. Der Schaden, den Cybercrime anrichtet, der ist riesig. Wir wollen heute probieren, herauszufinden, wie Hacker und Betrüger vorgehen, was passiert, was einem verwünscht und wie man sich allenfalls schützen kann. Und wir sind dankbar, dass wir heute mit einem Unternehmen dürfen reden, das Cybercrime erfahren hat. Die Dunkelziffer ist ja gross, die wenigsten sind bereit, darüber zu reden. Darum sind wir dankbar. Der Fall hat verschlagen. Gesorgt. Beim Angriff auf die IT-Infrastruktur von der NZZ-Mediengruppe sind Unternehmensdaten von CH Media gestohlen worden und dann auch später im Darknet veröffentlicht worden. Bei uns im Studio ist der Hannes Brunner, Chief Information Security Officer von der CH Media, und der Romano Ramanti. Er ist im E-Channel-Bereich von der ZKB tätig. Da werden wir ja auch noch mehr erfahren. Zuerst einmal Hannes Brunner. Was ist da genau passiert? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie merkt man da, dass es so etwas passiert?
Ja, also Cybercrime grundsätzlich ist für uns eine tagtägliche Sache. Wir haben ständig Angriffe, die aber in sehr hoher Zahl auch abgewehrt werden können und die uns in Wirklichkeit nicht betreffen. Am 23., 24. März 2023 kam aber der große Schlag. Und zwar wurden wir da das Opfer von einem Ransomware-Angriff von der sogenannten Play-Gruppe. Und das kann man sich so vorstellen, über eine sogenannte Vulnerability, eine Schwäche im System, kam da jemand rein, hat eine Eskalation der Rechte geschafft durch gewisse Methoden, hat dann ein sogenanntes Lateral Movement gemacht, hat sich im Netz bewegt und hat dann erstmal unbemerkt Daten abgezogen. Und der erste Schritt von seiner Ransomware-Attacke, nachdem sie diese Daten unbemerkt abgezogen haben, ist dann, dass Daten verschlüsselt werden. Und am 24. März, um 2 Uhr, 3 Uhr in der Früh, haben wir in unserem Security Operations Center die ersten Alarme dazu bekommen, dass da Daten verschlüsselt werden. Und haben dann auch sehr schnell reagiert. Zu dem Zeitpunkt hatte sich das aber schon sehr weit im System verbreitet. Und wir hatten dann eben die Situation, dass viele von unseren Kernsystemen nicht mehr funktioniert haben, weil eben diese Daten verschlüsselt waren. Glücklicherweise ist es uns gelungen, dann aber diesen Angriff relativ schnell einzudämmen. Und wir konnten dann noch größeren Schaden abwenden. Und haben es dann geschafft, eben nach ein paar Tagen das System wieder so weit operativ zu bekommen, dass ein fast normaler Betrieb möglich war. Und das Gute daran war, dass wir eben ganz gut vorbereitet waren auf die Sache. Wir hatten schon Einsatzpläne, wir haben sehr schnell einen Krisenstab aufgesetzt, haben auch sehr, sehr offen an unsere Mitarbeiter kommuniziert. Und konnten das dann relativ schnell eindämmen. Gab allerdings auch noch über Monate gewisse Einschränkungen, also zum Beispiel unser Betriebsrestaurant, die Kasse, die hat dann als letztes wieder funktioniert. Es gab auch eine Zeit, wo wir den gewohnten Automatisierungsgrad, den unsere Mitarbeiter so gewohnt waren, nicht bieten konnten. Das heißt, das hat für die ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Und teilweise mussten wir auch die Anzahl unserer Printausgaben, die wir machen konnten, reduzieren.
Und das Geschäftsmodell von dem kriminellen Konglomerat, das ist Erpressung?
Da geht es nur um Geld. Ja. Also da gibt es keine irgendwelchen anderen Hintergründe, politische Motivationen oder so. Da geht es nur um Geld. Das ist hartes Business. Und sie haben versucht, uns zu erpressen, dass eben unsere Daten entschlüsselt werden. Darauf sind wir nicht eingestiegen. Mhm. Das war für uns nicht notwendig. Wir waren gut genug darauf vorbereitet, dass wir unser System so wiederherstellen konnten. Und dann kommt eben der zweite Teil von dieser Ransomware-Attacke. Und das ist dann die Erpressung, dass die Daten veröffentlicht werden. Wir haben untersucht, was da dabei sein könnte. Wir waren uns sicher, dass wir nichts zu verbergen haben in Wirklichkeit. Wir haben nichts Kriminelles oder nicht Dinge, die schädlich wären, dabei. Und es waren natürlich dann schon einige Personendaten mit dabei, die veröffentlicht wurden. Und wir mussten dann eben auch eine Abwägung machen, weil die Daten, die waren ja weg, die waren draußen. Und wir haben dann auch eben diese zweite Erpressungswelle so überstanden, dass wir nicht darauf eingegangen sind und haben da in sehr enger Zusammenarbeit auch mit der Kantonspolizei mit den Erpressern verhandelt, haben dann auch mehrere Male eine Verlängerung bekommen und letzten Endes wurden die dann einfach veröffentlicht.
Gehen die Kriminellen, gehen die gezielt auf spezielle Daten, suchen die spezielle Daten oder nimmt man da einfach, was es gibt?
Also sie gehen ganz gezielt auf kritische Daten. Sie versuchen Informationen zu finden, die Gehälter, Lohnlisten, persönliche Daten betreffen, Kundendaten. Was sehr lustig war, ist, wir haben dann über 98 Stunden mal, um das selbst auch zu sichten, was die da hatten, aus dem Dark Web runtergeladen, für Forensikzwecke. Und das kam dann so langsam nach und nach runter. Und dann gab es einen Folder, da stand drin Geldsendungen. 80 Gigabyte. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was kann denn das sein? Rausgestellt hat sich, das waren Videofiles von einer Sendung, die CR Media produziert, das heißt Geld.
Okay.
Das heißt, die Angreifer haben da öffentlich verfügbare Videos
gestohlen.
Also,
okay, gut.
Manchmal kann man auch Glück haben.
Auch die Angreifer sind nicht perfekt. Wie muss man sich den Kontakt zwischen Firma und den Kriminellen vorstellen?
Das funktioniert alles über das Dark Web, über verschlüsselte Kommunikation. Und was sie zum Beispiel gemacht haben, ist, dass sie uns ein Video geschickt haben, wo sie uns zeigen, wie sie durch unsere gestohlenen Dateien durchnavigieren.
Ja. Okay. Und zieht man die dann eher Polizei, Behörden bei oder was ist das weitere Vorgehen? Was ist da bei CH Media vorgesehen?
Wir haben uns entschieden, erstens mal das auch sofort an den EDOIP zu melden. Das ist der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Wir haben uns entschieden, vor allem unsere Mitarbeiter und Kunden zu schützen. Deswegen mussten wir diese Daten auch sichten und durchschauen, damit wir die Mitarbeiter und die Kunden eben schützen konnten, falls da sensitive Informationen dabei sind. Und wir haben uns auch entschieden, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Und die haben auch für uns diese Verhandlungen mit den Verbrechern durchgeführt. Ich muss sagen, was in unserem Fall wirklich auch sehr gut gelaufen wurde und auch wirklich auch Chapeau an die Geschäftsleitung, dass sehr offen kommuniziert wurde, dass auch den Mitarbeitern das sehr offen kommuniziert wurde. Und das war eine wichtige Sache, auch um den Leuten die Angst zu nehmen. Man muss nämlich wirklich auch sehen, das ist ein Verbrechen. Mhm. Wir waren hier Opfer von einem Verbrechen und man musste teilweise auch die Leute beruhigen, die hatten dann das Gefühl, sie haben was falsch gemacht. Da muss man aufpassen, dass man keine Täter-Opfer-Umkehr macht. Ja.
Die sind relativ frisch im Unternehmen gewesen, in dieser verantwortungsvollen Position.
So ist es, ja.
Also ein paar schlaflose Nächte hat es wahrscheinlich gegeben.
Ja, viele, viele. Und zwar vor allem über Ostern. Da haben wir den Umstieg gemacht von der sogenannten Red Zone, wo möglicherweise noch infizierte Daten drauf und in die Green Zone, wo dann alles hygienisch und gesäubert war. Das haben wir über Ostern gemacht und wir haben einen Hashtag definiert, Hashtag Ostern mit Freunden, wo wir dann mehr oder weniger Tag und Nacht durchgearbeitet haben, über ein paar Wochen.
Hat es irgendwie den Moment, oder ist das Diskussion gewesen, dass man zahlt?
Man hat es überlegt, aber wir haben für uns beschlossen, dass das für uns nicht zielführend ist und es wird auch von den Behörden immer abgeraten zu zahlen. Das große Problem ist, diese Hackergruppen sind kommerziell orientiert. Mhm. Und wenn die Chance gesehen haben, dass sie Geld kriegen, dann hat sich das Businessmodell für sie gerechnet. Mhm. Und dann bist du sofort wieder Opfer.
Also, aber hat es irgendwie einen positiven Effekt gehabt, in dem, dass man Teile wenigstens von der Hackergruppe hat können verhaften? Oder ist man da irgendwie weitergekommen, dank dem Fall CH Media?
Unsere spezielle Hackergruppe wurde nicht gefunden bis jetzt.
Also das ist ja das Tragische an dem Ganzen, oder? Dass die sehr, sehr gut operieren und sehr verdeckt operieren. Was hat man dann gemacht für Massnahmen, dass man so solche Sachen möglichst nicht mehr erlebt?
Also erstens muss man sagen, wir waren grundsätzlich, wir hatten ja das IT-Service von der NZZ, wir waren eigentlich auch vorher schon ganz gut geschützt. Wir haben aber natürlich schon einige Sicherheitsmaßnahmen noch weiter angezogen. Beispielsweise haben wir Multifaktor-Authentifizierung noch stärker enforced, auch für so Funktionsaccounts haben wir das beispielsweise gemacht. Wir haben auch die Richtlinien für Lieferanten Accounts, wir haben teilweise Informationsaustausch mit Partnern und Lieferanten. Da haben wir noch einmal die Schrauben ein bisschen stärker angezogen. Und unabhängig eigentlich von dem Cyberangriff hatten wir ohnehin schon ein Transition-Projekt laufen, das hat schon vorher begonnen. Mhm. Als Teil dessen waren wir auch dabei, unsere Security-Infrastruktur komplett neu aufzubauen. Und da war eigentlich der Angriff dann ein Faktor, der uns geholfen hat, das nochmal weiter zu schärfen und in ein paar Teilaspekten nochmal zu verändern und nochmal zu verbessern. Und das setzen wir jetzt gerade um.
Ist euch klar, wo die Lücke hat bestanden?
Ja, das ist uns klar. Es kam über einen Lieferanten, Remote-Account, rein. Und dann gab es eben gewisse Vulnerabilities auf den Systemen. Das ist teilweise auch dem Umstand geschuldet, dass die vor allem in unserem Umfeld ganz bestimmte Softwareversionen haben müssen. Das heißt, da kann man nicht immer automatisiert auf den letzten Stand gehen. Das ist die sogenannte OT, Operational Technology Problematik, dass man eben hier teilweise an bestimmte Plattformen gebunden ist. Und da gab es eben eine Vulnerability, die da ausgenutzt wurde.
Das ist wie ein Krimi. Wenn es nicht das so tragisch wäre, ja, wir können stundenlang zulassen. Romano Ramanti, der arbeitet für die Zürcher Kantonalbank in dem Bereich E-Channel Security. Die sind der sogenannte Ethical Hacker. Was ist das?
Also ich möchte gerne, ich komme die Frage immer wieder über, was macht überhaupt ein Hacker, was ist ein Hacker? Und für mich gibt es so ein Zitat, das ich da gerne würde, mit Ihnen ist, vom Wow Holland. Er ist schon der Gründer vom Chaos Computer Club. Und er hat ganz klar gesagt, ein Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine einen Toast zubereiten kann. Mhm. Es klingt sehr abstrakt, aber es sagt eigentlich genau, wie ein Hacker vorgeht. Oder ich sage es mal, wie Hacker vorgehen. Und das Ziel der Hacker ist eigentlich wirklich, ich tue ein System so manipulieren, dass Schwachstellen gefunden werden, dass Schwachstellen bekannt werden. Und dort unterscheidet sich das Ganze auch zwischen Hacker und Cyberkriminellen, weil der Hacker versucht nachher mit dem Hersteller zusammen die Schwachstelle zu schliessen.
Und das ist eben sogenannter Ethical Hacker, oder? Korrekt. Also das ist wie beim Voodoo schwarz und weiß.
Genau. Und die anderen eben, die tun die Schwachstelle für sich behalten, tun die so lange wie möglich ausnutzen, verkaufen die weiter. Und das sind wirklich die Cyberkriminellen. Also die Hacker sind eigentlich die Guten, obwohl umgangssprachlich eigentlich Hacker für alles verwendet wird. Aber es sind eigentlich wirklich die Guten, die versuchen, die Schwachstellen zu finden in einem System und die ganzen Systeme auch sicherer zu machen, oder?
Was ist eure Aufgabe innerhalb von der ZKB, von diesem Bereich?
Also ich habe verschiedene Aufgaben. Auf der einen Seite ist wirklich, wir versuchen, unsere Kunden zu schützen. Das heisst, wir machen die Analyse von der Bedrohungslage. Also schauen, wer versucht, unsere Kunden auf den elektronischen Kanal anzugreifen, wie gehen die vor, was für Tools setzen die, eben, was für Gruppierungen sind das, dass wir die ein bisschen eindämmen können. Auf der anderen Seite tun ich aber auch unsere Infrastruktur aktiv angreifen, also wirklich angehen und genau das Gleiche machen, wo ein externer Angreifer wird machen, schauen, wo haben wir Schwachstellen und vor allem, wie widerstandsfähig ist noch wirklich unsere Infrastruktur. Und eben auch für die Analyse von der Bedrohungslage, wir nennen das sogenannte Threat Intelligence, gehen wir natürlich auch ins Darknet schauen, was läuft da unten. Wir können dort unten nicht sehr viel bewirken, aber wir können eigentlich dort weisen, wo die ganzen Themen diskutiert werden und schauen, was läuft im Moment da unten, was diskutieren die gerade da. Können wir da irgendeinen Angriff eigentlich abwehren oder antizipieren, wie wir die Informationen schon dort haben und bei uns entsprechende Gegenmassnahmen auffahren?
Wenn ihr jetzt die Geschichte gehört vom Herrn Brunner von CH Media, was ist noch durch den Kopf gegangen?
Ja, also das ist eigentlich genau das, was wir immer wieder sehen bei Kunden. Es ist genau die Vorgehensweise, oder, wo die Angreifer hatten. Eben, zuerst verschlüsseln, dann eigentlich Daten klauen, die Informationen. Was wir oft auch sehen, dass die Angreifer eigentlich über Monate schon in dem Netzwerk drin sind und eigentlich ausgespioniert haben. Wir haben auch gewisse Kunden begleitet in so Ransomware-Angriffen. Und dann haben wir auch versucht, mit den Angreifern zu verhandeln und gesagt, der Kunde hat gar nicht so viel Geld. Und dann ist die Antwort zurückgekommen, nein, der hat genau noch so und so viel auf dem Konto. Das hat uns wirklich gezeigt, die sind schon länger drin und wissen ganz genau, auf was sie rauswenden und was sie können verlangen lösen können.
Also so ein bisschen die Finanzabteilung ist so ein bisschen das primäres Ziel, dass sie schauen können, sind die versichert, wie sind sie versichert, was ist da rum, was können wir überhaupt erpressen, dass es zahlbar ist für den Kunden, also die sind nicht doof, oder?
Nein, definitiv nicht.
Also sehr gut. Wie merkt jemand, der hat gesagt unbemerkt, der hat auch gesagt unbemerkt, sind die schon länger drin gewesen? Gibt es da keine Anhaltspunkte, dass man sagen kann, irgendetwas, da stimmt etwas nicht?
mal, also ich rede jetzt oft von der Erfahrung, die wir machen. Es gibt Anhaltspunkte. Das Problem ist oft auch, dass sehr viele KMU, sehr viele Grossfirmen, aber auch gewisse Tools gar nicht haben im Einsatz. Also ganz einfach gesagt, wenn ich ein Log-Management-System habe, dann kann ich aufgrund von der Logs, die ich habe, also jede Applikation bei mir generiert irgendwelche Logs, wenn ich die Logs analysieren und systematisch auswerten, könnte ich relativ früh bemerken, dass da im Netzwerk irgendetwas läuft, das ich nicht gesehen habe. Mhm. Und das wird viel zu wenig gemacht. Und es gibt ganz einen Haufen Beispiele, die auch öffentlich bekannt worden sind, wo man im Nachhinein festgestellt hat, hätte ich die Logs analysiert, hätte ich genau gesehen, da ist einer unterwegs und er versucht langsam Daten abzuzügeln, vor allem in der Nacht, was ja sowieso ganz komisch ist. Und das wird viel zu wenig gemacht, oder?
Sind grössere Firmen, ja bitte?
Ja, das ist genau so eine Sache, die bei uns im Medienumfeld extrem schwierig ist. Weil wir haben halt ganz vielen Datenaustausch, auch mit ganz großen Datenmengen für Videofiles im Terabyte-Bereich. Und bei uns wurden 500 Gigabyte gestohlen. Das ist im Vergleich ja relativ wenig. Mhm. Ja, wenn man sich die Datenmengen anschaut, wir haben beispielsweise 13 Petabyte an Daten für Videos gespeichert. Das heißt, das ist so unter der Wahrnehmungsschwelle, das ist unter dem Grundrauschen. Und das ist extrem schwierig, aber es gibt natürlich, wie Sie gesagt haben, gute Tools, die auch hier eine Erkennung grundsätzlich möglich machen.
Mhm. Aber kann man sagen, wenn man das hört, dass eine grössere Firma gefährdeter ist als ein KMU?
Nein, also von der Gefährdung her sind alle gleich, oder? Ich finde, was wir oft hören, viele KMU sagen, ja, bei mir ist sowieso nichts, ich bin gar nicht interessant. Mhm. Und das stimmt eben nicht. Auch KMU sind dann interessant. Und ich sage, auch wenn jetzt nicht viel Geld zum Holen ist, kann ich andere Sachen machen mit der Infrastruktur, die ich da kompromittiert habe. Also sind eigentlich alle betroffen. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage, oder wo man vor allem den Mindset muss ändern, dass man eigentlich sagt, ja, eben, mich betrifft es nicht. Heutzutage muss man davon ausgehen, man wird angegriffen. Mhm. Egal, was ich werde angegriffen. Die Frage ist mir, was mache ich dann? Wie detektiere ich, dass ich überhaupt angegriffen worden bin?
Eben, eine Grossfirma leistet sich dann natürlich eine Abteilung, weil es einfach nötig ist, weil es günstiger ist, als dann da immer wieder die Schäden zu zahlen. Aber eine Schreinerei mit 2-3 Mal kann das ja nicht. Was geben Sie denen mit an die Hand?
Also da gibt es verschiedene Strategien, die man eigentlich anwenden kann. Oft ist es wirklich so, dass man sagt, nur schon mal ganz einfach anfangen mit der Analyse, was habe ich überhaupt für Infrastruktur bei mir. Also ich habe irgendwie 3 Server, 2 PC, ich habe ein WLAN, okay. Und oft ist nicht mal das bekannt, oder? Dann kann man schauen, okay, irgendwo im Keller steht noch ein PC, was macht er überhaupt, wieso ist der noch angeschlossen? Und da gibt es verschiedene Vorgehensweisen, es gibt vor allem verschiedene Wegweisen, die man aus dem Internet herunterladen kann. Einer von denen ist zum Beispiel das NIST-Framework für KMU. Das ist einfach nichts anderes als ein Leitfaden, wo ich angegangen und dann kann ich sagen, okay, der erste Schritt eben identifizieren, was für Assets habe ich. Eben, ich habe da meinen PC und so. Gut, dann gehe ich an und sage, wie sind die geschützt? Also habe ich in der Antivirensoftware, habe ich Anti-Malware drauf, nur schon diese Schritte mal durchgehen und auf der Checkliste und all das durchgehen. Und auf dem Weg dorthin merke ich dann auch, okay, da habe ich jetzt noch Lücken, da muss ich noch irgendetwas machen. Und dass ich dort dann aktiv anfange, etwas zu machen. Oder?
Bei Hannes Brunner, in eurer riesen Firma gibt es auch so Checklisten. Und vor allem hört man immer wieder, dass eben die Kriminellen sind viel weiter immer als ein grosser, päppiger Betrieb. Wie behaltet ihr euch up to date?
Also wir setzen natürlich auch Services von Drittfirmen ein dafür. Also wir haben zum Beispiel ein Security Operations Center, das genau eben dieses Threat Hunting dann auch für uns macht. Und das kostet natürlich für große Firmen, die sich eine eigene Abteilung dafür leisten können, einen gewissen Betrag. Aber das kann man auch runterskalieren für kleine Firmen und nimmt dann halt einen Service von einem Unternehmen in Anspruch. Und da hat man dann schon einen sehr guten Schutz damit. Was wir auch gesehen haben bei unserem Cyberangriff, betroffen waren primär die Systeme, die wir on-site bei uns hatten, on-premises. Alles, was wir in der Cloud hatten, wir haben natürlich auch viele Cloud-Services, die wir verwenden, von Microsoft, Amazon, Google und so weiter, die sind eigentlich von sich aus schon sehr, sehr gut geschützt. Also das ist schon noch eine Strategie, sich zu überlegen, muss ich wirklich den Server im Keller unten noch stehen haben, weil ich kann mich niemals als KMU so gut um die Sicherheit kümmern, wie das ein Konzern wie Microsoft, Google oder Amazon machen kann.
Cloud ist ja ein Megatrend. Könnt ihr das bestätigen aus eurer Sicht? Ist das eine Option?
Absolut. Also es ist eine Option, die man wirklich sich ernsthaft überlegen muss. Die Frage ist dann auch, eben, was tue ich in die Cloud raus? Was für Daten sind da draussen? Wo ist die Cloud? Eben, wie ist die geschützt? Das sind ganz viele Fragestellungen. Aber der Trend ist ganz klar Richtung Cloud. Vor allem, was eben auch Backup anbelangt, ist das wirklich der Trend, oder? Den
wir auch sehen. Wir haben hier mit zwei Fachmannen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit dem beschäftigen. Aber eben ein CEO oder eine Chefin von irgendeinem Industriebetrieb oder so, die hat andere Gedanken und so. Was kann ich machen, wenn ich Kumpel bei der ZKB und das für mich einfach Bahnhof ist? Ich weiss, ich muss etwas machen, aber für mich ist es schwierig zu verstehen, was.
Ja, also wir stehen vielen Kunden wirklich auch beratend zur Verfügung. Die können sich bei uns melden, wenn sie Fragen haben rund um das. Was auch zu sagen ist, es gibt viele, die dann sagen, ich nehme lieber irgendeinen Externen, der mir die Beratung macht. Es gibt auch auf einem ganzen Haufen Firmen, die solche Beratungen durchführen. Und das ist eigentlich genau das, was wir versuchen zu machen, eben von den IT-Sicherheit-Leuten oder jetzt ein CEO, die ich sage jetzt mal, die Brücke zu schlagen und die Lücke zu schliessen, damit alle das gleiche Verständnis haben. Und leider ist es eben so, dass Cybersecurity kostet. Es gibt keinen Gewinn, der zurückkommt. Und das wird oft auch ein bisschen unterschätzt. Man sagt, ja, wieso muss ich so viel Geld ausgeben, um etwas zu schützen? Und es ist immer wieder die gleiche Thematik, dass man lieber weniger investieren, und dann, bis es dann halt passiert. Und dann merkt man, oh, jetzt muss ich dann dort anfangen zu investieren. Und das ist wirklich auch ein bisschen kulturelle Frage. Oder?
Jetzt kommt noch etwas weiteres dazu, die ganze künstliche Intelligenz. Wo wahrscheinlich das Ganze für die Verbrecher auch wieder einfacher macht. Wie geht man mit dieser Thematik um?
Das ist ein Arms Race im Prinzip. Also ein Wettrüsten, von dem wir hier sprechen. Wir sehen zum Beispiel, dass die Phishing-Mails, die so reinkommen, da konnte man früher ja schon von 3 Kilometer Entfernung sehen, dass das irgendein Chinese mal geschrieben hat mit furchtbarer Grammatik. Das ist mittlerweile durch die Large Language-Modelle und durch die künstliche Intelligenz schwerer erkennbar geworden. Auf der anderen Seite aber gibt es dann auch die künstliche Intelligenz, die uns auf der Cybersicherheitsseite hilft, gewisse Muster zu erkennen, wo möglicherweise ein Angriff in einem Logfile erkennbar sein könnte, was man früher so nicht so leicht erkennen konnte. Also das geht schon von beiden Seiten in die Richtung, dass die Hochrüstung hier sowohl von der Angreifer- als auch von der Verteidigerseite stattfindet.
Warum sind eigentlich die kriminellen Hacker immer weiter als Polizei und IT-Abteilungen?
Also es gibt verschiedene Faktoren. Also eben die einen haben wirklich das Wissen, also sind sehr, sehr gute diese Leute, die Skills haben, die das Wissen haben, die teilweise finanziert werden. Also wir kennen staatlich sponsorte Akteure, die wirklich dort aktiv sind. Was es aber auch gibt, eben die Leute tauschen sich aus, die reden miteinander, die sind auf Foren unterwegs. Und von mir aus ist das eigentlich der grösste Asset, oder? Dass die Informationen miteinander austauschen. Und man sieht oft in diesen Foren, hat einer ein Problem, der andere gibt ihm eine Antwort, oder man schließt sich zusammen, generiert etwas und dann geht man wieder auseinander. Und das ist das, was auch, ich sage jetzt mal, in der Cybersecurity-Welt viel zu wenig gemacht wird.
Und warum? Gibt es keine Plattformen, wo sich die Firmen austauschen können?
Mal, es gibt es viel zu wenig gemacht. Es gibt ganz einen Haufen verschiedene Plattformen auf dem Internet. Es gibt Anlässe, die zu Cybersecurity sind, wo die Firmen sich untereinander austauschen können. Banken machen das, also wir tauschen uns untereinander aus. Es ist extrem wichtig, dass man die Informationen sharen tut. Und vielleicht eben genau in dem Bereich, eigentlich eben das Kompliment, dass der Lukas Meder hat uns sehr einen guten Artikel geschrieben auf NZZ. Und das ist eigentlich genau das, was man machen sollte, wenn irgendein Vorfall war, dass man die Informationen teilen tut mit den anderen, weil man kann eigentlich von dem nur profitieren und lernen. Und das müssen wir viel mehr machen. Und heutzutage haben wir Barrieren, ich sage rechtliche Barrieren, ich sage jetzt auch Strafverfolgungsbehörden mit dem öffentlichen Bereich, wo man nicht zusammenarbeiten kann. Das sind alles Sachen, wo die Angreifer davon profitieren, weil eben, die sind ich sage es immer im Darken, in den Foren, tun sie sich extrem gut untereinander austauschen.
Also so gesehen ist der Fall CH Media eigentlich nicht für CH Media, aber für alle anderen ein guter Fall, weil es zeigt, wie es passieren kann.
Genau. Und man kann davon lernen, ja.
Und ihr habt ja auch, ihr habt selber gesagt, jeden Tag werdet ihr angegriffen. Also es gibt auch viele Erfolgserlebnisse, die ihr da jeden Tag rausfiltert. Also eigentlich 90% oder mehr von allen Angriffen, die funktionieren.
Ja, das ist nicht. So.
Genau.
In unserem SOC haben wir typischerweise in einem Monat bis zu 300 Millionen Events. Und nur 3 davon müssen wir typischerweise händisch auch wirklich behandeln. Ja.
Wie sieht die Zukunft in diesem Bereich Cybersecurity?
Das ist einfach eine Sache, die man als Business Enabler sehen muss. Also Cybersecurity eine Empfehlung wäre, das nicht als einen Kostenfaktor zu sehen, sondern als eine Investition, damit man eben in gewissen Geschäftsfeldern aktiv sein kann. Weil wenn man das nicht macht, dann hat man so ein hohes Risiko, dass man das Geschäftsfeld einfach nicht beackern kann. Ja.
Und wie finde ich der Ethical Hacker von der ZKB, wenn ich ein Anliegen habe, wie komme ich zu euch?
Also, ja, eben direkt per Mail, über den Kundenbetreuer, via LinkedIn. Also, eben, wir stehen sehr gerne zur Verfügung, genau zum in diesen Themen. Wir machen auch viel Awareness bei Kunden. Wir gehen auch eben viel zu Gewerbevereinen. Und so. Für uns ist es extrem wichtig, dass man den Dialog kennt und dass auch der Kunde weiss, wenn ich ihn etwas an oder frage, kann ich mich an die Bank wenden und die helfen mir. Klar, wir können nicht Infrastrukturen schützen, aber wir können beratend sein, wir können aufzeigen, wo die Bedrohungslage ist und eben ein bisschen dort mithelfen. In dem ganzen Bereich.
Ein unendliches Thema, ein sehr wichtiges Thema und nicht selbstverständlich, Hannes Brunner, dass ihr darüber geredet habt. Danke vielmal und dann wünschen wir euch, dass alles verhält, was ihr da aufbaut. Und auch danke vielmal an die Zürcher Kantonalbank, an Romano Ramanti vom Bereich E-Channel Security. Danke vielmal.
Sehr gerne.
KMU-Tag. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Weitere Informationen gibt es auf zkb.ch/KMU. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.